Wir sind euch noch die Fahrernoten zum großen Preis von Monaco in Monte Carlo schuldig. Und ja, die schon ab und zu mal zugeschaut haben, die kennen es. Wir bewerten alle 20 Fahrer in einer Wertungsskala von 1 bis 10. 1 ist natürlich die schlechteste, 10 ist das Beste. Und wir schauen natürlich immer genau drauf. Selbst wenn jemand ein bisschen weiter hinten gelandet ist, kann es sein, dass er 10 Punkte bekommt, wenn er Exorbitantes geleistet hat. Also da geht es nicht einfach nur nach Positionen, sondern das wird hier schon alles fair stattfinden. Und dementsprechend würde ich sagen, wir haben einiges zu besprechen. Es gab tragische Helden, es gab ja nicht tragische Helden, es gab manche, die sind untergegangen in Monaco. Dave, lass uns angehen.
Machen wir. In der Mitte darf man natürlich nicht unerwähnt lassen, spielen wir traditionell noch eine Runde im Kreis fragen.
Da freue ich mich schon drauf. Ich habe eine wirklich nicht so leichte Frage, glaube ich, heute für dich.
Ihr dürft wieder mitraten, also durchhalten, anhören, mitmachen, mitraten, Spaß haben. Let's go.
Tja, und dann arbeiten wir uns natürlich in der Konstrukteurswertung, wie ihr das gewohnt seid und wie ihr das gewohnt sein werdet, wenn ihr jetzt neu dabei seid, von hinten nach vorne durch. Und wir fangen an mit Sauber. Die Letzten, die werden bei uns immer die Ersten sein in der Fahrerbewertungsfolge. 6 Pünktchen haben sie immerhin auf dem Konto. Das ist dreimal so viel, wie sie am Ende der letzten Saison hatten. Der liebe Nico Hülkenberg hat es in der Qualifikation immerhin auf Platz 13 geschafft und im Rennen ist er dann auf 16 zurückgefallen. Sein brasilianischer Teamkollege und der Rookie Gabriel Bortoleto ist 16. in der Quali geworden und hat sich dann immerhin auf 14 vorgearbeitet. Also da ging es ein bisschen in die andere Richtung. Dave, jetzt bin ich mal gespannt, was deine Wertung aussagt.
Ich verrate ich dir und ich verrate ich euch natürlich sofort. Von mir kriegt Nico Hülkenberg für dieses Monaco-Wochenende 7 Punkte. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto kriegt 6. Warum ist das so? Relativ einfach. Beim Hulk war der Wurm im Rennen ein bisschen drin. Im Quali war es einigermaßen in Ordnung, aber durch diese ganzen Spielchen und er war immer im Verkehr unterwegs, ist er dann noch ein bisschen durchgereicht worden. Keine Chance auf Punkte, keine Chance wirklich irgendwas zu zeigen. Die guten 7 Punkte kriegt er von mir hauptsächlich für die Leistung im Quali. 13. Platz ist sehr ordentlich in dem Sauber da. Erwartet man ihn jetzt nicht unbedingt. Das war okay, mehr aber auch nicht. Bei Bortoleto ist es ein bisschen zweischneidig. Ja, im Quali hat er den Sauber auf Platz 16 gestellt. Das ist mehr oder weniger das, was man erwarten könnte. Das geht schon in Ordnung. Im Rennen hat er direkt am Start oder direkt nach dem Start eine coole Szene gezeigt. Da hat er sich außen in der ehemaligen Löwshaarnadel, mittlerweile Fermont-Haarnadel, glaube ich, sehenswert wirklich an Antonelli vorbeigedrängt außen. Also sehr cooles, opportunistisches Manöver. 2 Kurven später war er dann aber in den Leitplanken, denn der Antonelli lässt sich das natürlich nicht gefallen und hat seinerseits dann sich zurückgekämpft, da innen reingestochen, in die Portierkurve hinein, hat sich dann wieder vorbeigedrängt und dem Bortoleto ist da die Straße ausgegangen. Er konnte zum Glück weitermachen, war aber dann abgeschlagen hinten, ist nach der ersten Runde natürlich gleich an die Box und diesen Rückstand konnte er eigentlich nie wieder so richtig aufholen im Rennen. Trotzdem cool, dass er es versucht hat, cool, dass er es gezeigt hat. Unterm Strich bleibt aber auch nicht viel Zählbares, auch wenn er, man muss es ja auch wirklich hier nochmal erwähnen, am Ende im Ziel vor Nico Hülkenberg gelandet ist. Trotzdem P14, P16, das ist bestenfalls okay. Daher 6 Punkte für Bortoleto, 7 Punkte für Hülkenberg. Wie siehst du es denn?
Ich gebe jeweils einen Punkt mehr, 8 für Hulk und 7 für Bortoleto tatsächlich. Ja, sie waren da so ein bisschen Opfer im Rennen der Umstände und auch der Taktik, vor allem im Fall von Bortoleto, aber er hat sich ja dann nochmal nach vorne gekämpft. Aber ich finde, Sauber ist halt auch so ein Team, das ist wirklich schwer zu bewerten, gerade in so einem Rennen wie Monaco, da geht halt dann wirklich nichts mehr nach vorne. Deswegen bin ich heute mal etwas gnädiger als du und gebe jedem der beiden Kameraden ein Pünktchen mehr. Und damit sind wir auch schon bei Alpine. Pierre Gasly, 18. in der Qualifikation und dann im Rennen ausgeschieden. Tja, die Bremsen haben versagt, beziehungsweise das Talent ist plötzlich weg gewesen. Wir haben letztens noch ihn so gelobt, dass er ja eigentlich das Auto nie schrottet. Jetzt hat er es direkt mal geschafft. Also passiert bei ihm so gut wie nie, muss man fairerweise sagen. Ist jetzt mal eins seiner Off-Rennen gewesen. Tja, aber wird wahrscheinlich sich auch in der Punktebewertung gleich nicht so toll niederschlagen. Franco Colapinto, der hochgelobte letzte Saison Rookie, der kommt nicht so richtig in Tritt in den einem Alpine momentan. Der ist nämlich nur 20. geworden in der Quali und dann im Rennen ist er 13. geworden. Hat sie ein bisschen nach vorne gespült. Dave, jetzt bin ich gespannt, was sagst du dazu?
Ich muss da wieder streng sein. Pierre Gasly kriegt von mir 3 Punkte für dieses Wochenende und Franco Colapinto auch nur unweigerlich viel mehr, nämlich 4. Gasly kann man relativ kurz abfrühstücken. Das war nicht sein Wochenende leider. In Q1 schon ausgeschieden. Das ist schwach. Ja, der Alpine müsste eigentlich mehr hergeben. Dann im Rennen dieses Manöver. Da hat er, naja, geschlafen, glaube ich. Das ist nämlich genau das, was passieren kann, auch wenn man langsam fährt, auch wenn alle langsam fahren. Du hängst in so einem Zug und rechnest dann vielleicht nicht damit, dass der Vordermann irgendwie 3 Meter früher bremst. Und zack, hängst du ihm halt schon im Getriebe. Ja. Ja. Das ist eben dem guten Gasly passiert mit Yuki Tsunoda. Tsunoda kann von Glück sagen, dass sein Auto heil geblieben ist, dass kein aufgeschlitzten Reifen oder irgendwie ein kaputtes, weiß ich nicht, kaputten Diffusor oder Getriebe sogar abbekommen hat. Aufhängung hätte auch brechen können, gar kein Problem. Ist nicht passiert. Für Gasly war aber Feierabend. Er wäre dann beinahe nämlich noch seinem Teamkollegen ins Auto gerauscht. Da. Der Unfall hat sich ja ausgangs des Tunnels ereignet, also vor der Hafenschikane beim Anbremsen. Und der Gasly ist dann einfach geradeaus durchgefahren, über die Schikane drüber. Und da kam gerade der Colapinto von links. Und er hatte nicht mehr so ganz die Kontrolle, ist dann so ein bisschen nach links Richtung des anderen Autos eben abgebogen, konnte es aber gerade noch irgendwie retten. Und dann kamen die Funksprüche mit, er hat keine Bremsen mehr, aber lag natürlich dann daran, dass sein Alpine total beschädigt war. Er hat sich irgendwie trotzdem noch an die Box gerettet und somit ja wahrscheinlich eine dicke Rennunterbrechung verhindert. Muss man auch anerkennen, auch wenn es eigentlich nicht den Regularien entsprechend ist. Sobald ein Auto wirklich kaputt und unfahrbar ist, soll man das ja laut Reglement direkt abstellen. Hat er nicht gemacht, war aber, glaube ich, umsichtig in diesem Einzelfall. Hat dann auch keine Konsequenzen gehabt, soweit ich mich erinnern kann. Colapinto fuhr so das ganze Wochenende ein bisschen mit angezogener Handbremse. Man hat genau gesehen, es fährt so ein bisschen die Angst mit. Er wollte auf keinen Fall irgendwie Schrott produzieren. Deshalb ist er überall immer auf Nummer sicher gefahren. Da ist dann natürlich 20. Platz rausgekommen im Qualifying. Das hat aber mehr oder weniger in Imola schon prophezeit. Er meinte, er braucht natürlich auf so einer Strecke wie Monaco großes Vertrauen ins Auto. Das kann er noch gar nicht haben. Es ist ein komplett neues Auto für ihn. Er lernt gerade alles. Also ist er da sehr vernünftig, wirklich immer mit reichlich Puffer gefahren. Hat natürlich dazu geführt, dass er keinen Schrott gebaut hat. Sehr, sehr gut. War aber dadurch natürlich auch nicht besonders schnell. 13. Platz im Rennen ohne Chance auf Punkte. Naja.
Tja, dann würde ich sagen, was gebe ich den beiden? Schwierig. Also bei Colapinto, der hat sich schwer. Ja, der hat sich ja nicht so besonders gut qualifiziert. Er ist ja dann schon in Q1 ausgeschieden. Auf der anderen Seite hat er sich dann relativ gut nach vorne gearbeitet, dann eigentlich im Rennen selber. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gebe Gasly die gleiche Punktzahl. Also da können wir uns auf jeden Fall einig sein. 3 Punkte, das war einfach kein besonders gutes Rennen von ihm. Ist ein Fehler, das darf eigentlich nicht passieren. Vor allem bei ihm ist halt ungewohnt und Colapinto gebe ich ein Pünktchen mehr als du, einfach weil er sich so nach vorne gearbeitet hat. Wobei das ist auch, wie soll ich sagen, auf der Strecke jetzt unter den Rennbedingungen sehr, sehr seltsam alles irgendwie gelaufen. Also ich tue mich generell heute ein bisschen schwierig mit den Bewertungen. War okay, ich würde ihn tatsächlich in der goldenen Mitte einordnen. Und in der goldenen Mitte befindet sich leider Aston Martin schon lange nicht mehr, sondern tatsächlich so auf einem richtig absteigenden Ast. 14 Punkte haben die gerade mal auf dem Konto, völlig unbefriedigend. Und der arme Alonso, der hätte wahrscheinlich Punkte holen können und ist dann wieder ausgebremst worden vom Auto. Eigentlich ist es schon echt bemerkenswert, wie gut der Knabe immer noch fährt mit seinen 43 Lenzen sind es, glaube ich, inzwischen.
Ja, im Juni wird er 44, meine ich.
Siehst du mal, ja. Also, ja. Aber naja, 7. ist auf jeden Fall geworden in der Quali. Ist eigentlich schon unfassbar gut. Und dann im Rennen, wie gesagt, ausgeschieden in aussichtsreicher Position. Und Lance Stroll, nicht so gut. 19. der Quali, 15. im Rennen, da ist nicht so viel zusammengelaufen. Dave, was sind deine Punkte?
Meine Punkte lauten 8 für Alonso, das war sehr gut, und 3 für Lance Stroll. Zu Stroll kann man vielleicht sich kurz fassen, denke ich mal, diesmal, das war nix, einfach, ja, im Quali P19 mit einem Auto, das der Teamkollege auf 7 stellt, da ist eigentlich schon alles gesagt damit. Im Rennen ging es ein bisschen nach vorne, natürlich begünstigt durch die 2 Ausfälle, die wir dann auch hatten, er hing da auch im Verkehr fest, konnte nicht wirklich irgendwas zeigen. 3 Punkte, passt schon irgendwie, ne, aber gut war's nicht. Alonso, ja, ganz, ganz bitter im Qualifying, hervorragender 7. Platz. Das kam einigermaßen aus dem Nichts, aber da sieht man, in Monaco kommt es halt auch auf den Fahrer an. Er hat wieder gezeigt, was in ihm steckt. Ja? Hat eine gute Runde erwischt oder mehrere gute Runden erwischt. Und so schlecht liegt der Aston Martin da in langsamen Kurven scheinbar nicht und auf welligen Straßen belegen. Ja? Das haben wir beides in Monaco. Also da war Potenzial drin. Leider, Motorschaden. Diesmal nicht an dem Ferrari, diesmal mal an dem Mercedes-Aggregat. Sieht man auch nicht alle Tage. Natürlich, just wenn er mal die Chance auf Punkte hat und gut liegt im Rennen auf einer Strecke, wo man nicht überholen kann und entsprechend auch nicht überholt werden kann. Also die Punkte wären halbwegs sicher gewesen.
Naja.
Dann geht ihm natürlich die Karre kaputt. Also ja, unluckiest driver in the world, hat er ja beim letzten Rennen selber gesagt. Irgendwie zieht er das an und das besiegelt tatsächlich seinen schlechtesten Saisonstart in der Formel 1, glaube ich, seit anno dazu mal. Jetzt endgültig. Was haben wir jetzt? 8 Rennen gehabt, 8-mal ohne Punkte.
Ja.
Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben für Alonso. Also ganz, ganz finstere Stunden. Aber wo Dunkelheit ist, ist auch mal ein bisschen Sonne. Die Sonne hatte die Gestalt von Adrian Newey in Monaco. Der war nämlich zum ersten Mal an der Strecke in Aston Martin Montur. Das hat natürlich für einigermaßen Aufsehen gesorgt und Aufmerksamkeit. Ja. Alonso setzt sicher alles auf die Karte 26, jetzt mehr denn je natürlich, und hofft auf ein letztes Hurra in seiner Karriere. Mal gucken, ob ihm das vergönnt bleibt. Es bleibt auf jeden Fall zäh. Jetzt ist Aston Martin tatsächlich auf Rang 8 gefallen in der Konstrukteurswertung. Die Racing Bulls sind vorbeigerauscht mit der tollen Leistung und zu denen kommen wir gleich. Aber erst verrätst du uns noch deine Punkte zu den Kameraden. Alonso und Stroll, bitte.
Ja, Stroll kriegt 3, Alonso gebe ich ein mehr als du, also 9. Ein bisschen ungewöhnlich für jemanden, der ausfällt. Da haben wir unsere Default 5 Punkte, aber er war so gut unterwegs und in Monaco wäre es jetzt, wie du schon gesagt hast, eigentlich ein relativ sicheres Ding gewesen, wenn da der Ausfall nicht gewesen wäre. Also ich bin da bereit, ihm die 9 zu geben, und bei Stroll, der kann eigentlich froh sein, dass er von mir 3 noch bekommt, weil was er da auch in der Qualifikation und in den Trainings abgezogen hat, keine Übersicht hat, wieder mal beim Vorbeifahren von Leuten, die er vorbeilassen muss, Fehler gemacht.
Er hat auch dann 2 Strafen kassiert, ne? Das ist der Einzige, der zweimal bestraft wurde. Einmal plus 1.
Da ist er manchmal lost. Der hat so
Für einen Unfall, ne? Und einmal nochmal 3 Strafplätze dann fürs Behindern von anderen Piloten im Quali.
Ja. Nee, also es ist halt bei ihm halt wirklich dieses extreme Schatten und auch dann immer mal wieder ziemlich viel Licht, wenn er dann nah an seinen Teamkollegen drankommt, punktuell. Wie gesagt, die 14 Punkte, die gehen ja alle auf sein Konto, ne? Wenn jetzt Alonso unter normalen Umständen auch gepunktet hätte und da seinen Job hätte besser machen können. Teilweise lag es ja dann an ihm, teilweise nicht, aber dann würde Aston Martins bedeutend besser dastehen. Also ist schon bizarr, dass ausgerechnet Lance Stroll jetzt dafür sorgt, dass Aston Martin zumindest nicht ganz katastrophal unterwegs ist. Aber es ist schon alles nicht gut. Also ja, schauen wir mal. Bin aber auf jeden Fall gespannt. Vor allem Alonso, wie du schon gesagt hast, der dürfte sich sehr freuen, wenn angeblich hat ja Newey sich jetzt ein bisschen eingeschaltet. Haben wir auch schon thematisiert, die aktuelle Auto-Fortentwicklung und sofort kann der in Q3 kommen.
Das ist auch nicht so knapp.
Hilfe, Newey. Ja, da schauen wir mal. Also bin auf jeden Fall gespannt für 26. Ich würde es Alonso sehr gönnen, dass er noch einmal sozusagen um die WM fahren kann.
Ich glaube, das würden wir alle.
Das ist ein spektakulärer Fahrer auf jeden Fall. So, jetzt aber 2 spektakuläre Fahrer und Jungspunde haben wir bei den Racing Bulls, und die haben dieses Wochenende wirklich brilliert in Monaco. Und zwar Liam Lawson und Isaac Hutcher. Liam Lawson 9. in der Quali, 8. im Rennen. Also das isoliert ist ja schon mal richtig, richtig gut und hätte wahrscheinlich früher bei den Racing Bulls für 10 Punkte glatt auf jeden Fall gesorgt in unserer Bewertungsskala. Aber die sind gar nicht so schlecht, die Saison unterwegs, und Isaac Hutcher hat es halt nochmal besser gemacht. 6. in der Quali, 6. im Rennen, und die haben sich auch gegenseitig gecovert und unterstützt. Also das war ein riesen Teamplay, und da muss es jetzt eigentlich bestnoten geben, oder?
Eigentlich ja, und zumindest eine habe ich im Köcher. Ja, Liam Lawson kriegt 9 Punkte, Isaac Hutcher gebe ich tatsächlich die 10. Das war mal wieder eine super, super Leistung vom Hutcher. Ja, der mausert sich wirklich zum besten Rookie der Saison, also heißer Kampf mit Antonelli um die wirklich Krone des besten Rookies. Das hätte ich vor der Saison so nicht gesehen, ehrlicherweise. Und auch natürlich nach dem ersten Rennen, wo er das Auto noch vor dem Rennen weggeworfen hat in der Anführungsrunde auf nasser Strecke. Ja. Da war er am Boden zerstört, wurde schon von Helmut Marko, ja, sagen wir mal, mindestens verunglimpft. Hat sich dann aber prima rausgekämpft und fährt seitdem auf einem hervorragenden Niveau, wirklich. Sechster Platz in Quali und Rennen in Monaco in einem Auto, das da überhaupt nichts verloren hat. Großartig, und wenn ich könnte, würde ich ihm noch einen Bonuspunkt geben für den geilsten Sonderhelm auf jeden Fall. Er ist ja mit so einem Senna-Gedächtnishelm angetreten, wo dann auch die Pole-Position-Zeiten von Senna in Monaco irgendwie aufgedruckt waren und so. Also richtig schönes Ding. Er hat auch gesagt, naja, Monaco verbindet man auf jeden Fall immer mit Senna, wenn nicht hier, wo dann. Ja. Super, super schöne Geste auf jeden Fall. Also die 10 hat er sich richtig verdient. Aber auch Liam Lawson, endlich mal ein Lebenszeichen. Ja, das war jetzt schon viel mehr dieser Lawson, den wir auch in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen haben, als er ein paar Rennen fahren durfte. Super qualifiziert, astreine Leistung im Rennen, keine Fehler gemacht, keine Ellenbogen unnötig ausgepackt. Super Teamplay. Die beiden haben ja angefangen mit dem ganzen Mist in Anführungsstrichen. Ja, die haben ja angefangen dann, Lawson hat das Feld aufgehalten, damit Isaac Kadja da 2 Boxenstops machen kann. Und dann haben sie das den Spieß auch noch erfolgreich umgedreht. Ja, und sind da wirklich beide in guten Punktepositionen ins Ziel gekommen. Das hat sie jetzt in der Konstrukteurswertung an den Aston Martin vorbeigeschleust. Astreine Leistung. Ich bin gespannt, was du ihnen gibst.
Tja, genau das gleiche wie du. Lawson 9 und Hatcher 10, und du hast eigentlich alles schon gesagt. Vor allem, Hatcher muss ich nochmal loben. Also wirklich Wahnsinn, wie konstant gut der ist und wie wenige Fehler der macht. Ja. Sowohl in der Quali als auch im Rennen. Ich bin gespannt, wo der am Ende der Saison dann rumturnen wird. Der fährt sich auf jeden Fall jetzt gerade, denke ich mal, in die Herzen von vielen Teams, die künftig mal einen guten Fahrer brauchen. Nicht zuletzt natürlich Red Bull, wenn Max Verstappen da nicht mehr allzu lange bleiben sollte, aber das ist ein Thema von einem anderen Tag. Wir springen zu Haas. Die ist in Best of the Rest aktuell. Ocon 8. im der Quali und 7. im Rennen. Und Oliver Bearman 17. der Quali und 12. im Rennen.
Jo, die Kameraden kriegen von mir Esteban Ocon 9 Punkte. Sehr, sehr gute Leistung. Oli Bearman gebe ich 6. Oli Bearman hat eigentlich auch eine ordentliche Leistung gezeigt, zumindest. Aber er hat die dickste Strafe auffassen müssen. Er hat, ich glaube, in einem der freien Trainings, unter einer roten Flagge tatsächlich jemanden überholt. Ja. Musste dafür, leider muss man sagen, zu Recht, 10 Plätze zurück nach dem Quali. Deswegen übrigens die Platzierungen, die wir euch hier durchgeben. Das ist immer so, aber ich sag's an der Stelle nochmal, weil wir gleich noch einen Fall haben. Wir sagen euch hier immer die Positionen, auf denen sich die Kameraden wirklich qualifiziert haben. In der Startaufstellung sah es dann immer noch ein bisschen anders aus. Dann erst wurden die ganzen Strafplätze drauf addiert. Also Oli Bearman ist de facto natürlich von ganz hinten gestartet. Stroll als Vorletzter. Aber qualifiziert und rausgefahren haben sie sich die Positionen, die ihr hier bei uns zu hören kriegt. Das nur als Hinweis auf jeden Fall. Ja, schade auf jeden Fall. Ich denke, Oli Bearman hätte mehr zeigen können auf jeden Fall im Rennen. Das Auto hat es offensichtlich hergegeben. Das hat Esteban Ocon dann gezeigt. Trotzdem eine okaye Leistung. Ja, 12. Platz im Rennen passt schon. Auch er konnte natürlich da im Verkehr nichts reißen, musste da halt mitfahren und schauen, dass er keinen Fehler macht. Mehr war nicht drin. 6 Punkte sind, glaube ich, in Ordnung dafür. Esteban Ocon allerdings war sehr, sehr gut unterwegs tatsächlich. Ganz alleine hat er sich erstmal natürlich qualifiziert auf den 8. Platz, ist ins Q3 gekommen mit einem Haas, das war schon erstaunlich. Und dann hat er sich ohne Teamhilfe, nicht so wie eben die Racing Bulls und nicht so wie später dann noch die Williams, über die wir gleich reden, er hat sich alleine in den Top 10 gehalten, hat eine gute Strategie umgesetzt, auch keine Fehler gemacht, ist dann halt so schnell gefahren, wie er musste, wenn es drauf ankam, damit er eben Boxenstops einlegen kann, ohne komplett in den Verkehr zurückzufallen. Super, super Rennen vom Franzosen. Ich weiß nicht, die 10 kann man ihm auch geben, meine ich, aber dafür hätte ich so eine Hadja-Leistung gerne gesehen von ihm. Ja. Ich denke, der Haas ist eine Ecke schlechter als der Racing Bulls. Trotzdem, er war ja nah dran, auf jeden Fall. Sehr, sehr gute Leistung. Sagen wir mal 9 mit Sternchen von mir diesmal. Wie schaut es bei dir aus?
Ich gebe ihm dann die 10, weil ich glaube, das hätte man nicht besser machen können.
Dann kriegt er ja im Schnitt 9,5 von uns beiden und alles ist gut.
So sieht's aus. Und Bearman kriegt von mir auch 6 Punkte aus 10 Gründen, die du genannt hast. Und ich würde sagen, jetzt ist wieder Zeit für unser Quiz. Ihr könnt mitraten, gewinnen könnt ihr leider nichts, aber Glanz und Gloria könnt ihr euch dann an den Hut stecken. Und es ist wieder Zeit für eine neue Folge. So, Dave.
Ruhm und Ehre, das ist die Werbung, in der wir
7 Rennen sind vorbei, 8 Rennen eigentlich jetzt inzwischen.
Jetzt sind es 8 Rennen, ja.
Genau.
Wir fragen uns jetzt zum 8. Mal Dinge.
Ist noch relativ knapp. Also ich habe 4 Punkte, du hast 5 und du darfst dir jetzt aussuchen, wer als erster Frage stellt und beantworten muss.
Mach gerne du. Du hast dich schon so gefreut. Du hast offensichtlich eine tolle Frage. Ich habe 2 zur Auswahl. Das heißt, hätten wir zufällig ans Gleiche gedacht, könnte
ich
auswählen. Die
schwierigere dann wahrscheinlich, wenn du jetzt daneben liegst.
Schauen wir mal.
Ja, also ich mache mal den Klassiker, den ich immer gerne mache. Eine Geschichtsfrage sozusagen.
Take a look back to the past.
Ja, 30 years ago. Ja, also das ist jetzt teilweise deutlich älter als 30 years ago. Und zwar ist meine Frage folgende. Wenn ich sie jetzt hier auch korrekt dann fragen kann. Also, ich nenne dir jetzt 4 ehemalige Formel-1-Weltmeister.
Oha.
3 davon haben den Monaco Grand Prix niemals gewinnen können. Einer hat den Monaco Grand Prix gewonnen. Und würde ich von dir gerne wissen, welcher Kamerad es ist. Wir haben Alberto Ascari. Wir haben Gilles Villeneuve. Wir haben Damon Hill und wir haben Jacques Villeneuve.
Also Gilles Villeneuve war schon mal niemals Weltmeister.
Da liegst du Gottes falsch, Willen, mein Lieber. Ja. Stimmt. Da habe ich zu viel Villeneuve-Intus gehabt. Der Jacques Villeneuve war ja Weltmeister. Ja.
Jacques Villeneuve war Weltmeister. Ja.
Dann muss ich die Frage umformulieren. Tut mir leid. Peinlicher Fehler. Ja, aber dann nehmen wir einfach die 4 Fahrer.
Die anderen 3 meinst du?
Die 4 Fahrer. Ja, du streichst das Weltmeister raus. Welcher dieser 4 Fahrer ist, hat niemals den Monaco Grand Prix gewonnen?
Okay. Hä? Moment. Welcher hat ihn gewonnen, oder?
Ja, also welcher hat nicht gewonnen, welcher hat ihn gewonnen? Also einer hat ihn gewonnen, 3 haben nicht gewonnen.
Genau.
Dementsprechend.
Genau. Okay, wir hatten Ascari, wir hatten beide Villeneuves. Und wer war der 3?
Damon Hill. Vierte?
Damon Hill.
Ja. Ja, macht sich unbedingt einfacher, ja? Mein Mini-Fauxpas hier.
Nee, das macht wirklich nicht einfacher. Ich muss gerade überlegen, wer denn in Monaco gewonnen hat von denen.
Das ist halt jetzt auch quer durch alle Jahrzehnte fast, ne?
Ja, das ist sehr, sehr schön. Ich mag diese Art von Fragen sehr gut. Ich frage mich gerade, ob Jacques Villeneuve in Monaco gewonnen hat. Meine aber nicht. 96 definitiv nicht. 97 bin ich mir gerade nicht sicher. Ich weiß, wer 97 auf Pole stand in Monaco, aber das hilft mir nichts, glaube ich. Und ab 98 war er ja dann eigentlich nicht mehr in der Lage, da irgendwie zu gewinnen. Dann müsst ihr jetzt mal in mich gehen. Damon Hill ist so eine Sache, der war 96 sehr aussichtsreich auf jeden Fall. Ist dann aber ausgefallen. Ah, wie schaut es in den Jahren da drumherum aus? Gute Frage. Gilles Villeneuve glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Wüsste ich jetzt aber auch nicht. Und Ascari ist natürlich komplett wild. Ja. Was das der wo wie gewonnen hat, weiß ich natürlich nicht auswendig. Es gab aber relativ wenige Formel-1-Rennen früher. Deshalb ist die Chance, dass Ascari da auch mal gewonnen haben könnte, in Monaco relativ hoch natürlich. Ich habe keine Ahnung, ihr merkt schon, und auch jeglicher Versuch der Herleitung bringt mir nicht so richtig weiter. Ja. Deswegen muss ich raten. Ich rate einfach mal, dass Alberto Ascari der einzige von denen ist, der in Monaco tatsächlich gewinnen konnte. 25% Chance und...
Ich muss dich leider enttäuschen, lieber Dave.
Damn.
Ja.
Dann verrate uns, wer war's?
Naja, also wir gehen jetzt mal nacheinander, um es ein bisschen spannender zu machen, durch. Also, Damon Hill war es schon mal nicht.
Mhm.
Und der jüngere der beiden Villeneuves Der war es auch nicht. Jetzt bleibt noch Ascari übrig und Gilles Villeneuve. Und Ascari hat tatsächlich auch niemals gewonnen in Monaco. Und Gilles Villeneuve hat 81 den Grand Prix gewonnen. Den 39. Monaco Grand Prix hat er gewonnen. In einem Ferrari. Ja.
Das, nice. Ja, habe ich nicht gewusst. Also Gilles Villeneuve habe ich viele Szenen im Kopf und weiß viele Dinge, aber nicht unbedingt seine Siege, sagen wir es mal so.
Er war spektakulär. Ascari ja einer der ersten Formel-1-Weltmeister.
Ja.
Ja, in der Ära, wo auch Fangio unterwegs war. Und was ich dir Farina sagen kann, ist
und.
Farina, genau. Und wir können ja mal kurz schauen. Also es gab ja tatsächlich schon 29, 30 und 31 Monaco Grand Prix, aber damals natürlich nicht unter der Formel-1-Flagge.
Ja.
Wir fangen mal an vielleicht mit 48, da ist es für Farina tatsächlich gewesen. Fangio dann 50, 49 gab es keinen. Mhm. 52 dann kommt der Marzotto, kenne ich persönlich jetzt nicht.
Nie gehört.
Ja, und dann Trintignant.
Maurice Trintignant, ja, den
55, den ich kenne nicht. Moss hat den 56 gewonnen, 57 Fangio, Trintignant dann nochmal 58, Brabham dann 59 und Moss 60 und 61. Bruce McLaren übrigens im Cooper Climax 62 dann.
Sehr schön, ja.
Und dann dreimal hintereinander Graham Hill. So.
Und so weiter.
Und so weiter und so fort, ja.
Sehr schön.
Also auf jeden Fall ist es derjenige gewesen, der Monaco gewonnen hat von den vier, Gilles Villeneuve. So, jetzt darfst du mich fragen. Leider
coole
kein Punkt
Frage,
für dich.
Geschichtsträchtig.
Kannst du es mir geben.
Wir haben alle was gelernt, aber Dave hat keinen Punkt eingefahren. Schon wieder nicht. Richtig schwach. Jetzt ist die Frage, welche Frage nehme ich denn? Ich habe auch eine, die ist mehr geschichtsträchtig, die andere ein bisschen weniger, aber...
Nimm die Geschichtsträchtige, wenn ich mir jetzt das ausruhe.
Ja, die ist aber schwer.
Ja, mach, komm.
Die ist wirklich schwer. Alles klar. Dann machen wir die schwierige. Der Grand Prix von Monaco fand natürlich auch 2025 wieder in Monaco statt. Und wir hatten in der reichhaltigen Geschichte der Formel 1 auch einige Piloten aus Monaco, die in der Formel 1 angetreten sind.
Oh Gott.
Allerdings haben nur drei Piloten aus Monaco auch tatsächlich das Rennen in Monaco in der Formel 1 bestritten. Welche drei sind das?
Das gebe ich jetzt direkt auf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mal so eine ähnliche Frage gehabt. Da habe ich die Namen gelesen, aber außer Charles Leclerc kann ich dir keinen einzigen sagen. Und wahrscheinlich selbst wenn es mir jetzt. Wenn das jetzt. Ja, das hilft mir nichts. Die anderen zwei Drittel, die kriege ich nicht zusammen. Kannst du direkt.
Den zweiten kennst du auf jeden Fall. Der Name fiel auch schon mal bei uns im Podcast vor geraumer Zeit. Und es gibt einen Bugatti, der nach ihm benannt wurde.
Das ist Chiron wahrscheinlich, ne?
Aha, Louis Chiron, ganz genau.
Ja, okay.
Aktiver Pilot vor und nach dem Weltkrieg. Der ist auch Monegasse und ist auch beim Monaco Grand Prix mitgefahren. Hast du schon mal zwei Drittel?
Ja.
Aber beim dritten Drittel, da tue ich mir mit Eselsbrücken schwer, weil von dem Kameraden hast du wahrscheinlich noch nie gehört, auch wenn er gar nicht so lange her ist. Er hat 10 Rennen bestritten in der Formel 1 in der Saison 1994 für das Team LaRousse damals. Aber klingelt wahrscheinlich auch nichts, oder?
Mhm.
Es ist der ewige, unvergessene Olivier Beretta.
Ja, klar, wer kennt ihn nicht.
Sehr erfolgreicher Sportwagenpilot dann. War im Le Mans unterwegs, sehr, sehr erfolgreich und so weiter. Aber in der Formel 1 war ihm die Karriere nur kurz vergönnt. Ist auf jeden Fall der dritte von drei Monegassen, die sich jemals für den Monaco Grand Prix qualifiziert haben. Es gab dann noch einen gewissen Robert Dornbus, von dem hast du gehört. Der scheint in Monaco geboren zu sein, ist aber immer mit niederländischer Flagge gefahren. In der Saison 2005 war er unterwegs in der Formel 1. Und einen André Testu gibt's auch. Der war in der Urzeit der Formel 1 unterwegs. 58 und 59 ist er mal ein paar Rennen gefahren. Hat sich zweimal versucht, für den Monaco Grand Prix zu qualifizieren. Hat es aber nie geschafft. Deswegen hat er nie an einem Monaco Grand Prix teilgenommen.
Tja, da hat er was mit mir gemeinsam. Das habe ich nämlich auch nicht gemacht.
Ja. Okay, einmal null wieder Punkte für uns. Nullrunde. Ja. Nullrunde bei uns, aber viel gelernt auf jeden Fall. Wir haben viel gelernt, ihr hoffentlich auch. Vielleicht hattet ihr ein bisschen Spaß dabei. Darum geht's ja hauptsächlich. Und wir machen mal weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
So, dann finden wir uns in der oberen Hälfte jetzt wieder der Tabelle der Konstrukteure und machen mit Williams weiter. 54 Punkte und damit die höchste Punktzahl, die noch nicht dreistellig ist. Danach wird es dann deutlich dreistellig und das Duo hat sich einen Namen gemacht in diesem Grand Prix. Alex Albon, 10. in der Quali, 9. im Rennen. Carlos Sainz, 11. in der Quali, 10. im Rennen. Und so nah, wie sie da dabei waren, sind sie im Formationsflug dann auch auf der Strecke unterwegs gewesen, beziehungsweise ja nicht immer direkt nebeneinander, sondern einer hat dann den anderen gedeckt, damit er dann ganz bequem irgendwie davon fahren kann. Alle hinter ihnen
das
wurden
klingt
dann
falsch.
Immer frustrierter. Und ja, vor allem der liebe George Russell, den werden wir später auch noch thematisieren. Ich gebe beiden 8 Punkte. Kann man jetzt natürlich, und ich sehe da schon auch imaginär von meinem geistigen Auge, wie jetzt manche der Raserei nahe in ihre Tastatur hacken und sich an den Kopf fassen, ob ich den nur oder wie ich den 8 Punkte überhaupt geben kann. Also ich verstehe beide Lager, die jetzt zum Beispiel sagen, das war ein taktischer Geniestreich, das haben die super gemacht, perfekt umgesetzt und haben sich dann eben so die Punkte gesichert, die sie vielleicht nicht kriegen hätten können, wenn man diese Spielchen nicht getrieben hätte. Kann ich verstehen. Auf der anderen Seite kann ich auch die Leute verstehen, die sagen, sowas geht gar nicht. Und das ist dann auch noch umsetzen. Das ist eigentlich nicht die Formel 1, die wir sehen wollen. Ja, muss ihnen aber trotzdem zugute halten. Also sie haben wirklich solide aus dem Auto rausgeholt, was drin ist in der Qualifikation. Beide haben wir auch schon mal besser gesehen. Aber Monaco ist eine Strecke, die hat mit anderen Strecken recht wenig zu tun. Deswegen, ja, muss man auch sagen, traditionell in den letzten Jahren war der Williams auch eher ein Auto für die Highspeed-Strecken. Also ist das schon eine gute Leistung. Und wie sie es dann nach Hause gefahren haben, also da kann man schon Respekt davor haben, auch wenn es wahrscheinlich keinem so richtig Spaß gemacht hat. Carlos Sainz war ja einer der lautesten Stimmen dann gegen diese ja, Monstrosität von Strategie, die da irgendwie aus dem Hut gezaubert wurde. Naja, ich will gar nicht weiter reden und übergebe dir den Redestab.
Ja, ich sehe es ja relativ ähnlich. Bei mir kriegen die beiden auch jeweils 8 Punkte. Und die Leistung ist die fahrerische Leistung, die wir hier bewerten. Das dürft ihr nicht vergessen. Und fahrerisch haben sie sich ja nichts zu Schulden kommen lassen. Keine Fehler gemacht. Strategie sauber umgesetzt. Quali, ja, vermutlich das Maximum rausgeholt. Du hast es ja schon angedeutet. Der Williams ist da jetzt nicht unbedingt das Monaco-Auto schlechthin. Aber die zwei Lager, die du angesprochen hast, an die habe ich eine Nachricht, an beide. Die einen, die sagen, was, wie könnt ihr das nur so niedrig bewerten, das war ein Geniestreich. Ja, war's, aber A, haben es die Racing Bulls früher gemacht und besser gemacht. Sie sind weiter vorne gelandet, also da ist noch Luft nach oben und die Luft nach oben haben wir dann ja auch den beiden Racing Bulls Piloten ja schon in Form von Punkten auch zugestanden, ja. Die Leute, die sich dann aufregen und sagen, wie können die Piloten so eine Strategie umsetzen, an die sei gerichtet, die Piloten sind auch nur Angestellte ihres Teams und der Sport an sich, ja, Motorsport immer und die Formel 1 natürlich im Besonderen, ist ein Teamsport, das darf man nie vergessen, das tun manche ab und zu mal und natürlich geht es da um Boni am Ende der Saison für alle Mitarbeiter, es geht um, ja, natürlich Punkte für alle, ja, für Sponsoren. Man muss da halt gucken, dass man das bestmögliche Ergebnis holt. Und wenn das bestmögliche Ergebnis nur so geholt werden kann, indem man halt sich der Strategie fügt, die tatsächlich ein Gegner vorgegeben hat, dann müssen sie es halt so machen. Ja, zähneknirschend und ja, leicht desillusioniert. Und das waren sie beide ja auch.
Ja.
Halte ich aber für sehr gut, dass sie das so klar und offen direkt nach dem Rennen auch schon angesprochen haben. Damit kann keiner zufrieden sein. Es ist aber weder die Schuld der Strategieteams oder schon gleich gar nicht die Schuld der Piloten. Die Schuld liegt da halt eher an den Umständen, an den Regeln, so wie sie halt gefasst wurden. Und ein Stück weit natürlich an den Regeln, die die Autos definieren und die Rennstrecke da definieren. Ja, wir haben es ja schon x-fach angedeutet. Die Autos sind einfach zu groß für die relativ kleine und schmale Strecke in Monaco. Und dann kommt am Ende halt so ein Murks raus. Kann niemand so wirklich was dafür. Aber der ein oder andere kann was dagegen tun und das tun die Regelhüter schon. Nicht zuletzt eben mit solchen Experimenten wie jetzt am vergangenen Wochenende. Auch künftig dann in Form eines anderen Reglements, das kleinere und leichtere Autos hervorbringt. Mal sehen, inwiefern das hilft. Wir crossen die Finger auf jeden Fall.
Ja, und wir crossen rüber zu Ferrari. Charles Leclerc, Zweiter in der Quali, Zweiter im Rennen. Lewis Hamilton, Vierter in der Quali, Fünfter im Rennen. Und bei Charles Leclerc gibt es keine Diskussion. 10 von 10 Punkten. Klar, hätte er jetzt noch Erster werden können, die Pole rausholen können. Aber ganz ehrlich, erstens, in dem Ferrari überhaupt so weit nach vorne zu fahren, das ist schon eine Leistung. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie Fahrer bei ihren Heimrennen einfach nochmal diese Extraschippe irgendwie finden. Es ist ja nicht so, dass Charles Leclerc öfters auf diesem Kurs fährt als andere. Es ist einfach diese besondere Motivation. Das sehen wir auch bei Lewis Hamilton zum Beispiel, dann auch in Silverstone. Da reißt er immer nochmal besonders Bäume aus. Und das finde ich schon sehr faszinierend, denn Lewis Hamilton, der hat ja eigentlich auch ein recht solides Ergebnis jetzt nach Hause gefahren, wenn man es mal vergleicht mit den anderen Rennen davor. Also Ferrari eigentlich gar nicht schlecht unterwegs gewesen. Und ich habe jetzt auch die Punkte von Hamilton noch nicht gesagt. 8 Punkte gebe ich ihm. 10 habe ich bei Leclerc ja schon gesagt. Und es gab ja so ein bisschen jetzt die ersten Berichte, dass Fred Vasseur angezählt wird angeblich. Ich finde es großen Quatsch.
Christian Horner im Gespräch als Teamchef bei Ferrari. Er friert die Hölle zu, oder?
Ja, also das kann ich mir am besten nicht vorstellen. Dann kommt so viel Unruhe rein, glaube ich. Ja, also ich meine, bei aller Christian Horner Kritik, der hat ja wirklich einen guten Job gemacht über die komplette Spanne sozusagen seiner Ägide. Aber er scheint ja auch wesentlich verantwortlich zu sein für viele der Unruhen, die dann momentan dann auch hinter den Kulissen stattfinden. Ja. Dementsprechend ja. Aber Vasseur, finde ich, macht im Großen und Ganzen sehr guten Job. Ferrari, mach mal in der Folge demnächst mal ein bisschen ausführlicher, hat schon einige Dinge jetzt nicht so gut umgesetzt in der Saison. Hätte man vielleicht ein bisschen safe mehr auf dem Auto von letzter Saison aufbauen können, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Tja. Und so ist es halt. Aber bevor ich mich hier verliere in den ganzen Geschichten, die wir in einer anderen Episode aufbereiten, sag du lieber, Dave, lieber mal, was du sozusagen dir beigeben möchtest.
Verlier dich doch bloß nicht, ey. Ich gebe tatsächlich genau die gleichen Punkte wie du. 10 für Leclerc, 8 für Lewis Hamilton. Zu Leclerc hast du ja alles schon gesagt. Der Heimvorteil beflügelt Piloten manchmal, aber auch nicht immer. Antonelli in Imola war ein Gegenbeispiel. Das darf man ja auch gerne mal anführen. Für ihn war es vielleicht ein bisschen zu viel, hat der ein oder andere gemutmaßt. Da ist halt jeder Mensch einfach anders. Was soll's, ja? Charles Leclerc in Monaco ist auf jeden Fall immer eine Bank und der Ferrari hat's eigentlich nicht hergegeben. Charles Leclerc hat nach dem Rennen ja vor allem auch gesagt, dass die großen Schwächen des Ferrari eigentlich hauptsächlich in langsamen Kurven liegen. Also langsame Kurven liegen dem Auto gar nicht so sehr, aber es schluckt halt Bodenwellen und Curbs wie kaum ein anderes im Moment. Das hat dann wieder geholfen. Und er war, muss man fairerweise sagen, immer nah dran an Lando Norris. Ja? Er war immer nah dran an der Pole, am Sieg. Es war wirklich hauchdünn und sehr knapp. Er war auch unzufrieden mit dem zweiten Platz. Am Samstag schon hat er wirklich finster reingeblickt, weil er wusste schon, na gut, ich stehe nicht auf Pole, da kann ich dann halt auch nichts mehr machen. Er hat es versucht in die erste Kurve hinein. Er hat einen super Start hingelegt, hat versucht, außen irgendwie Lando Norris anzugreifen oder aus der Reserve zu locken. Es hätte ja auch fast geklappt. Norris hat sich da kurz mal verbremst. Aber ab da war das Rennen eigentlich gelaufen und alles, was er tun konnte, hat er getan. Ferrari hat mal wieder die schnellsten Boxenstopps hingelegt. Zweimal 2 Sekunden glatt, glaube ich. Ferrari hat sich bis auf einen Punkt rangekämpft an die Red Bull, muss man natürlich auch erwähnen. Ja. Und Mercedes hat gar keine Punkte geholt in Monaco. Das ist natürlich auch eine spannende Konstellation. Das steht jetzt nämlich, das können wir auch mal vorlesen hier, Ferrari 142 Punkte auf Rang 4, Red Bull 143 Punkte auf Rang 3 und Mercedes 147 Punkte auf Rang 2. Also da ist sowas von alles offen zwischen den drei Teams. Die sind faktisch gleich auf im Moment. Keinen Grund für die Ferraris, die da irgendwie Trübsal zu blasen. Ein gutes Ergebnis und sie sind dann die ärgsten Verfolger der McLaren und alles ist wieder rosig.
Wobei sie schon sehr weit weg sind von McLaren, aber das ist halt
der Punkt dabei. Ja, das schon, aber sie sind dann die ärgsten Verfolger. Naja, zu mehr wird es wahrscheinlich nicht reichen, sind wir mal ehrlich, dieses Jahr müsste schon viel passieren. Kann aber viel passieren, wir wissen es ja nicht. Drei Worte noch zu Lewis Hamilton. Er hat eine sehr gute Leistung gezeigt im Prinzip im Rennen und auch im Quali. Er hat sich als Vierter qualifiziert, gestartet ist er dann aber von P7. Er hat auch 3 Strafplätze bekommen, weil er den Max Verstappen mal im Weg stand. Im Q1 war es, glaube ich, ne? Ist aber nicht seine Schuld. Er hat sich sofort entschuldigt bei Verstappen dann nach dem Quali. Ganz faire Geste natürlich. Es war ein Kommunikationsfehler mit seinem Renningenieur. Passiert nach wie vor, ne? Immer mal wieder. Da müssen sie noch optimieren, aber das ist ja ein normaler Prozess. Die arbeiten erst seit wenigen Wochen miteinander und da läuft alles noch nicht so hundertprozentig glatt und 98% sind in der Formel 1 halt nicht gut genug. Deswegen 3 Strafplätze nach hinten und dafür hat er wirklich einen super Job gemacht und sich noch ein bisschen nach vorne gearbeitet zumindest. Also reife Leistung von Hamilton, trotzdem nur 8 Punkte. Natürlich muss man da ein bisschen was abziehen. 10 Leclerc, 8 Hamilton. Ich glaube, damit können sich die Ferrari-Piloten ganz glücklich schätzen, oder?
Ja, bei Red Bull sieht es folgendermaßen aus. Verstappen 5. in der Quali, 4. im Rennen und Yuki Tsunoda 12. in der Quali, 17. im Rennen. Und Verstappen gebe ich 9 von 10. Das war wirklich wieder eine super Leistung. Er konnte eigentlich nicht rausholen. Wäre jetzt utopisch gewesen, wahrscheinlich unter den Umständen die erste Startreihe zu fahren. Wobei es war eigentlich insgesamt schon relativ knapp, aber es hat der Red Bull dieses Wochenende auch einfach nicht hergegeben. Yuki Tsunoda wiederum, der hat sich wirklich schwer getan und man sieht halt, also Tsunoda ist ja ein Top-Fahrer, der ist noch am Kämpfen, mal schauen, wie er sich in den nächsten paar Rennen dann an das Auto gewöhnt und vielleicht ein bisschen näher an Max Verstappen rankommen kann insgesamt. Aber da sieht man halt einfach, wie gut Verstappen ist, ne? Also was der aus dem Auto rauskitzelt. Klar, der ist jetzt schon seit Jahren im Team, kennt die Charakteristika und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das ist schon Sonderklasse. Deswegen 9 Verstappen, 5 Tsunoda. Und ich glaube, du siehst es sehr ähnlich.
Ich sehe es haargenau so tatsächlich, ja. Paar Worte noch gerne zu Verstappen. Ja, er hat es super gemacht. Er hat eine kluge Strategie gewählt, meiner Meinung nach. Es hätte ja nur in Anführungsstrichen eine Rennunterbrechung gebraucht und er hätte das Ding wahrscheinlich gewonnen. Ja, er hat bis zum Ende, bis zur letzten Runde, um genau zu sein, auf einem Reifensatz ausgeharrt. Der war komplett ausgelutscht, aber ihm konnte ja keiner was anhaben. Er war unantastbar. Allem zum Trotz, ja, das ist in Monaco halt einfach so. Und er hat halt gewartet, ob ein Safety Car kommt, ob irgendwas passiert. Er hatte nach hinten einen Puffer, der war groß genug. Das hat er auch clever gemacht. Er wäre also so oder so auf Position 4 dann gekommen. Das war das bestmögliche Ergebnis für Red Bull an diesem Rennsonntag, muss man ganz fair so sagen. Das hat er natürlich mal wieder eingefahren. Ob im Qualifying mehr drin gewesen wäre, ganz schwer zu beurteilen natürlich von unserer Warte aus hier. Kann sein, vielleicht auch nicht. Monaco ist so eine Strecke, die liegt dem Red Bull gar nicht. Der ist ja wirklich bretthart gefedert und hat überaus steifes Fahrwerk. Das passt zu Bodenwellen und Curbs dann einfach überhaupt nicht. Deswegen, ich denke, das war Schadensbegrenzung Deluxe mal wieder, so wie Max das halt immer macht. Daher 9 Punkte, mit ein bisschen mehr Magie hätten wir ihm gern die 10 gegeben, vielleicht wenn er sich in die zweite Startreihe qualifiziert hätte oder so. Aber ich denke auch 9 ist mehr als fair. Ja. Yuki Tsunoda war ein bisschen so ein Opfer im Rennen dann zumindest. Ja, Quali war ganz okay, Platz 12 klingt okay, war aber weit weg. Im Q2 war er, glaube ich, 6/10 weit weg von Max Verstappen. Das sind natürlich schon Welten. Und da sieht man dann auch, da fehlt dann das Vertrauen ins Auto, das letzte Fünkchen Vertrauen ins Auto. Im Rennen hat er es dann versucht, ist ganz früh an die Box gekommen, hat da gehofft, dass die Strategie für ihn irgendwie aufgeht. Und ab dann hing er auch nur noch im Verkehr rum und dann ging es darum, halt zu überleben, keine Fehler zu machen. Hat er gemacht, war alles in Ordnung im Rahmen und in Ordnung im Rahmen bedeutet bei uns in der Regel um die 5 Punkte und da kriegt er 5 von mir und Verstappen kriegt 9, genau wie von dir.
Mercedes mit George Russell 14. in der Quali, 11. im Rennen und Attilio Kimi Antonelli 15. in der Quali, 18. im Rennen und ich gebe George Russell 7 von 10 und Antonelli 4 von 10. Antonelli mit dem Crash im Qualifying, da hat er sich keinen Gefallen getan, ist dann dementsprechend auch im Q2 da draußen gewesen. Bei Russell war es nicht viel besser, der ist mit dem Defekt ausgeschieden, konnte nichts dafür, anders als Antonelli, und ist dann aber auch nur einen Platz vor seinem Teamkollegen dann sich qualifiziert. Die Pace wäre sicherlich da gewesen, um viel weiter nach vorne zu fahren, tatsächlich. Und ich finde auch im Rennen, da waren dann beide natürlich dann auch Opfer dieser ja, Scharade bei Williams und dementsprechend, also ich lege Russell jetzt einerseits das Ganze positiv aus, weil er ja oft nachweislich das Tempo hatte und weil er dann auch wirklich alles versucht hatte und sogar dann eben seine Strafe in Kauf genommen hat, die dann natürlich ausgesprochen wurde, als er dann die Hafenschikane abgekürzt hat, um, ich glaube, es war Albon, an Albon vorbeizugehen. Vielleicht war es auch sein, ich weiß gar nicht mehr auswendig, sorry. Dann hat er erst mal gedacht, naja, gibt halt vielleicht eine 10-Sekunden-Strafe, aber nix da, hat eine Drive-Thru-Penalty bekommen, was viel, viel schwerer wiegt. Und dann war das Rennen eigentlich wirklich gelaufen. Naja, also dementsprechend, aber rein fahrerisch hat er sich da nichts zu Schulden kommen lassen, hat einfach alles probiert und das sehe ich eigentlich ganz gerne. Ich hoffe, dass jetzt der Mercedes ein Upgrade bekommt demnächst, mit dem er dann auch in der Race Pace dann im nächsten Rennen dann auch gut um, naja, wirklich Platz 2 und Platz 1 mitfahren kann. Das wäre mal ganz schön, weil wenn der Russell auch noch in den WM-Kampf eingreifen könnte, dann haben wir, glaube ich, dieses Jahr wirklich wenig zu meckern, außer natürlich, wir sind Ferrari-Fans. Aber das zieht sich jetzt ja auch schon viele Jahrzehnte hin, muss man leider sagen. Ja, Dave,
jetzt geht noch was. Da geht noch was. So, kontroverser Take. Achtung, festhalten. Auch wenn wir beide heute die Mercedes-Solidaritätskappe anhaben oder zumindest die Solidaritäts-Shirts hier.
Shirts, ja.
Purer Zufall übrigens. Wir haben uns nicht abgesprochen.
Nee, haben wir nicht.
Ich gebe George Russell für dieses Wochenende in Monaco 5 Punkte. Und Kimi Antonelli genau wie du 4. 5 Punkte bei Russell deswegen, weil er eine ungewohnte Seite gezeigt hat im Rennen dann, ja. Für den Defekt im Quali konnte er natürlich nichts, ja, das passiert eben manchmal. Blöd gelaufen ist in Monaco natürlich schon direkt ein Todesurteil, wenn du von P14 startest, dann machst du einfach nichts nach vorne. Ja. Das wusste er sicher auch, war da wahrscheinlich schon hochgradig gefrustet. Aber dieser Frust schlug ja dann im Rennen wirklich um in, ja, handfestes Gepöbel, sage ich mal. Und das sind wir von George Russell gar nicht gewohnt. Er ist ja sonst immer dieser eloquente, wortgewandte Gentleman, very British und vornehm und ja, so dieses kühl charmante hat er ja an sich, aber das war ja im Cockpit in Monaco ja gar nicht. Und wenn er schon sagt, so, ey, ich nehme die Strafe in Kauf, ist mir gerade alles egal, ich mach hier mutwillig Dinge, die bestraft werden, einfach, ja, dann passt das irgendwie für mich nicht so ganz zu dem George Russell. Ja, wenn Kevin Magnussen das gemacht hätte, zum Beispiel, meinetwegen Verstappen oder so, dann, ja, das ist on brands, das passt schon, ja, die machen das halt so. Aber bei Russell fand ich es ein bisschen verstörend, ehrlich gesagt, und es ist ja auch nicht aufgegangen. Also die Strafe, mit der er da kalkuliert hat, die hat er nicht bekommen. Es ist härter ausgefallen. Ein Drive-Thru kostet dann schon ordentlich Zeit. Gerade in Monaco, wo die Geschwindigkeit in der Boxengasse noch ein bisschen geringer ist als sonst. 60 Stundenkilometer nur. Trotzdem ist er Elfter geworden. Also eigentlich gut. Ja, fahrerisch eine gute Leistung. Aber für diesen Stinkstiefel-Moment ziehe ich ihm tatsächlich mal einen Punkt ab.
Streng, ja.
Da bin ich ja manchmal. Wir sind ja hier Good Cop, Bad Cop manchmal. Ich bin meistens der Strenge hier. Insgesamt war es ja auch gemessen an dem, was man von Mercedes erwartet, was man von Mercedes gesehen hat und was man von George Russell gesehen hat, auch bestenfalls Mittelmaß. Ja, wir sind Besseres gewohnt von den beiden, daher mittelmäßige Punkte von mir. Die 4 für Antonelli, die erklären sich ja auch relativ schnell, der Fehler im Quali, der kann passieren, war ein winziger Fehler, aber mit natürlich großen Konsequenzen, wenn du da nicht nur von 14, sondern sogar von 15 startest in Monaco, kannst du erst recht alles vergessen. Und dann waren ja beide Mercedes-Piloten auf dieser merkwürdigen Strategie, wo man meinte, die kommen überhaupt nicht mehr an die Box heute. Ja. Keine Ahnung, worauf die dann gewartet haben. Es hätte ja dann gar nichts gebracht, wenn vor ihnen ganz viele schon zweimal gestoppt haben oder die meisten. Und sie müssen immer noch stoppen. Es ist ja dann egal, ob Safety Car kommt oder eine rote Flagge oder zwei rote Flaggen hätten sie dann vielleicht gerettet, dass sie ihre Track Position behalten hätten. Aber selbst die Track Position war ja sowieso außerhalb der Punkte. Also keine Ahnung. Ich glaube, die Mercedes-Mannschaft hat das Wochenende eh von vornherein dann schon spätestens nach dem Quali abgeschrieben. Schade. Ich denke, ab Barcelona oder in Barcelona läuft es wieder besser für
sollte
die Kollegen.
Sollte bergauf gehen. So, dann sind wir jetzt bei dem finalen Team auf Platz 1 momentan. McLaren, Lando Norris, Pole Position und Erster im Rennen geworden. Besser geht's nicht. Und Oscar Piastri, Dritter in der Quali, Dritter im Rennen. ja, gar nicht mal so schlecht, ne? Aber ich gebe tatsächlich, Lando Norris natürlich 10 von 10. Mhm. Und oft, glaube ich, das gebe ich 7 von 10. Denn der hat schon einige kleinere Dinge.
So, wer ist hier streng?
Ja, jetzt bin ich heute mal ein bisschen strenger, ja, bei Oscar Piastri. Ja, also Folgendes will ich anmerken. Ich finde es ganz interessant, wie wenn Norris seine Federchen macht, alle sofort aus ihren Löchern gekrochen kommen. Sowohl Experten, Moderatoren und auf Social Media und ihm da irgendwie so ein bisschen, naja, fehlende Resilienz vorwerfen, keine Weltmeistertauglichkeit und so fort und so weiter. Bei Piastri, der hat genau eigentlich das dieses Wochenende gezeigt. Ja? War in allen Belangen ein bisschen schlechter als Norris, hat seine Fehlerchen gemacht, Norris eben nicht. Ich schwöre dir, wenn das andersrum gewesen wäre, dann hätten sie auf den Norris eingeprügelt und gesagt, der kriegt es jetzt gar nicht mehr auf die Kette. Finde ich dementsprechend auch ein bisschen unfair. Ich kann mir auch problemlos denken, dass man Piastri ja auch ein Pünktchen mehr geben hätte können an dem Wochenende. Aber ich gebe ihm jetzt mal 7 und bin einfach der Meinung, man sollte da auch die Kirche im Dorf lassen bei beiden. Wenn man die bewertet, Oscar Piastri dementsprechend finde ich jetzt auch gar nicht schlimm. Jeder hat mal ein Wochenende, bei dem es nicht so gut läuft. Er ist jetzt erst in seiner dritten Formel-1-Saison, ist weiterhin WM-Führender. Norris galt ja einfach schon seit Jahren so ein bisschen als das von McLaren hochgezogene Wunderkind, was er ja eigentlich auch zu großen Teilen dann auch immer wieder bewiesen hat. Ne? Hat er zum Beispiel Daniel Ricciardo ganz alt ausschauen lassen, hat sich da eigentlich immer durchgesetzt.
Gegen Sainz sah er auch gut aus.
Gegen Sainz, ja, und das muss man ja auch erstmal schaffen. Ne? Mhm. Und da war er ja noch wesentlich jünger, das war ja, ja schon eine ganze Weile her. Also dementsprechend, Norris ist schon extrem guter und hat jetzt auch einiges eingeleitet, eben um einen größeren Fokus dann eben zu bewahren, unter anderem Social-Media-Aktivitäten fast auf null gestellt. Mhm. Und ich denke, der will es jetzt wirklich wissen. Und das ist ja auch klar. Der hat lange gewartet, dass die McLaren konkurrenzfähig sind und darauf gehofft. Und jetzt, wo sie sind, will er natürlich dann dieses Zeitfenster nutzen. Und er weiß auch, dass er einen Piastri schlagen kann. Das hat er nämlich die letzten Saisons auch sehr eindrucksvoll und sehr deutlich auch gemacht. Selbst letzte Saison, als Piastri streckenweise dann auch wirklich immer wieder punktuell auch alt aussehen hat lassen. Aber unterm Strich hat er ihn wirklich ganz klar geschlagen. Und ich denke, das wird dann am Ende der Saison, würde es mich zumindest nicht wundern, wenn es wieder ähnlich laufen würde. Glaube ich zwar nicht, weil Piastri natürlich auch besser wird, aber wie gesagt, Kirche im Dorf lassen, beiden bisschen Fehler zugestehen. Nicht jeder ist ein Max Verstappen und auch der macht auf seine Art und Weise Fehler, wenn er Harakiri-Aktionen macht. Das hat ihn dann auch schon viele Punkte gekostet bei dem einen oder anderen Rennen. Also, keiner ist perfekt und dementsprechend, da wird Dave sein Self dazu geben.
Ich mag Senf. Lando Norris kriegt 10 Punkte von mir und Oscar Piastri gebe ich 8. Immerhin, da bin ich ein bisschen gnädiger. Du hast sehr viel schon gesagt, sehr viel Richtiges. Die Fehler, die Piastri gemacht hat, die waren ja wirklich winzig. Ne? Hier mal ein Quersteher, da irgendwie 2, 3 unsaubere Runden hintereinander mal. Also alles wirklich harmlose Dinge, aber die summieren sich halt. Und mich hat dieser Auftritt von Piastri so ein bisschen erinnert an das Rennen von Lando Norris in Singapur letztes Jahr, wenn du dich erinnerst. Da wäre Lando Norris damals sogar in Führung liegen, ja 2, 3 Mal fast abgeflogen. Hat sich hier verbremst, da war er nah an der Mauer und so weiter. Was haben die Leute ihn gegrillt damals, ja? Ähnliche Vorstellung von Piastri jetzt auf einem anderen Straßenkurs. Er ist dann sogar nur, in Anführungsstrichen, Dritter geworden. Und bisher ist es tatsächlich verdächtig ruhig, ja, was die Social-Media-Geschichten und Kanäle angeht. Also du hast schon recht, ich glaube, da wird mit zweierlei Maß gemessen, auf jeden Fall, was die McLaren-Piloten angeht. Wir versuchen das hier ein bisschen besonderer einzuordnen und Sebastian hat es ja schon gesagt, niemand ist perfekt und wenn schlechtes Wochenende, und das hat Oscar Piastri dann direkt nach dem Rennen auch selber gesagt, wenn ein schlechtes Wochenende so aussieht, dass er dann in Monaco auf dem Podium steht, dann nimmt er das gerne mit und freut sich dann schon wieder auf die guten Wochenenden. Also auch das ist natürlich relativ. Ne? Er hat jetzt in der WM nicht viel verloren, liegt immer noch 3 Punkte jetzt vor Norris, aber das Momentum, und das gefällt mir sehr gut, schwingt jetzt so ein bisschen wieder um. Ja? Das Pendel zeigt wieder mehr Richtung Lando Norris. Er zeigt sich jetzt wirklich gefestigt, schnell und gewinnt wieder. Ja, das ist natürlich sehr, sehr gut. Pole und Rennsieg in Monaco, absolut lupenreine, tadellose Leistung. Besser kann man es nicht machen. Besser hätte das auch ein Verstappen nicht hingekriegt, behaupte ich mal. Deshalb ganz klare 10 von 10 natürlich für Lando Norris hier. Und im Sinne der WM und im Sinne des Team-Unfriedens, sage ich mal, bei McLaren, ist das eine sehr schöne Entwicklung, wenn sich die beiden da ständig hin und her gegenseitig pushen. Mal liegt der eine vorne, mal der andere. Das wird noch ein heiteres Jahr auf jeden Fall. Und wenn da Max Verstappen, George Russell oder vielleicht Leclerc noch mitmischen in Sachen WM, dann bin ich total dabei.
Das wäre super, ja. Tja, dann sind wir jetzt am Ende der Sendung angekommen. Lasst uns gerne wissen, wo ihr mit uns mitgeht und wo ihr sagt, das ist Quatsch, da haben wir Blödsinn erzählt. Würde mich auch mal interessieren, was ihr zur Tatsache sagt, dass eben bei Pierce jetzt die Kritik eigentlich nicht vorhanden ist und bei Norris wahrscheinlich dann wieder relativ groß gewesen wäre. Meine These ist ja in Interviews und generell so, abseits, wenn man sich sprechen hört, Piastri ist halt da sehr sachlich, sehr kalt, sehr souverän mit seinen jungen Jahren. Und Lando Norris, der lässt dann öfters mal auch so ein bisschen seine Seele blicken, sagt dann auch frei raus, wenn er dann irgendwie meint, jetzt auch in Monaco dann nach dem Rennen hat er gesagt, naja, da hatte ich dann schon ein bisschen Schiss irgendwie bei der Zwei-Stop-Strategie, dass das irgendwie dann in die Hose gehen kann. Und so ein Verstappen sagt sowas nicht, ein Hamilton sagt sowas in der Form auch nicht und ein Piastri auch nicht. Also das sind die Sachen, die ihm dann halt so ein bisschen als Schwäche ausgelegt werden. Und ich kann euch aber garantieren, die anderen, die werden das wahrscheinlich in der oder anderen Form dann eben auch sind die dann unter Strom, denken sich, ja okay, was ist denn jetzt, wenn die Strategie schief geht mit einem Stop, da wäre ich wahrscheinlich safe, aber mit zwei Stops, die dann Pflicht sind, dann ist das schon wieder eine andere Geschichte. Die sagen es dann halt in Interviews nicht.
Das Coole ist, ne, so unterschiedlich die beiden auch sind, ich finde ja beide auf ihre Art unwahrscheinlich sympathisch. Ja? Wir lieben Piastri für seine Coolness, wir lieben Norris aber auch für seine Ehrlichkeit, für sein reflektiertes Auftreten immer. Also sind beides wirklich junge, tolle, aufregende Rennfahrer, die uns noch lange, lange wirklich viel Spaß bereiten werden. Und sie sind ja umgeben von 18 anderen, die uns ebenso viel Spaß bereiten werden. Damit ihr hier den maximalen Spaß habt und nichts verpasst, lasst doch gerne ein Abo da auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens auf YouTube. Wenn ihr ganz verrückt seid und uns richtig unterstützen wollt, dann denkt ihr vielleicht mal über eine Kanalmitgliedschaft nach. Ihr kriegt dann zum Beispiel Videos vor allen anderen ausgespielt teilweise. Ihr kriegt exklusive Bonus Episoden, die wir übrigens wieder aufnehmen müssen, mein Lieber. Ja. Die Community-Fragen für den, was haben wir denn, Mai, ne? Mai
kommen also 25. noch diese Woche, ja.
Müssen wir diese Woche noch machen, auf jeden Fall. Also, viele schöne Sachen, denkt gern drüber nach. Ihr unterstützt uns aber schon, wenn ihr schaut, wenn ihr soweit geschaut habt. Vielen lieben Dank, ganz toll von euch. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao.